Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich werde heute ein Thema mit Ihnen behandeln, das Ihnen vielleicht vertraut vorkommen wird. Ich habe des Öfteren schon hierüber gesprochen, aber ich habe etwas vor mit Ihnen heute, indem ich gewisse Aspekte besprechen werde, die ich in diesem Maße noch nicht aufgeführt habe. Das kam auch deshalb, weil mir jemand kürzlich schrieb und die Frage stellte, wie kann man das eigentlich so verstehen? Worum geht es mir? Es geht mir um das Reich Gottes. Kann man aus der Bibel nachweisen, dass, was wir in der Beziehung sagen, richtig ist? Nämlich, und Sie haben mich des Öfteren dies sagen hören, dass Gott mit dem Reich Gottes identisch ist. Dass Gott das Reich Gottes ist. Welche Überlegungen können wir anstellen, um diesen Nachweis zu führen? Nun, ich möchte heute 4 Punkte mit Ihnen behandeln, die zu dieser Schlussfolgerung ganz eindeutig führen werden. Und wie gesagt, einiges wird vielleicht Wiederholung sein für Sie, aber ich möchte Sie bitten, nicht gleich abzuschalten oder auch im Geiste abzuschalten, zu sagen, ach ja, das habe ich ja schon so oft gehört von dem Herrn Link, das brauche ich mir nicht mehr anzuhören, denn ich denke schon, dass wir heute einiges Neues erfahren werden. Denn auch ich habe mich mit diesem Thema jetzt einmal ganz intensiv behandelt. Wir haben das immer geglaubt, immer gelehrt in Gottes Kirche. Aber was sind die biblischen Beweise für diese Aussage? Kann man solche Beweise finden? Ich werde auch zum Abschluss der Predigt Ihnen eine mathematische Gleichung vorlegen, die sogar vom logischen Menschenverstand in Anführungszeichen dies nachweist. Aber zunächst einmal Punkt 1, sehr wichtig zu begreifen. Wir müssen verstehen, dass Gott eine Familie ist. Gott ist eine Familie. Das ist der Ausgangspunkt der Betrachtung heute. Nun, auch hierüber habe ich des Öfteren gesprochen. Ich erinnere mich an Herrn Herbert Armstrong, dem ehemaligen menschlichen Leiter der Kirche Gottes, der ja im Jahre 1986 gestorben ist. Und er hatte so in den letzten Jahren seines Lebens so die Angewohnheit, über ein Thema immer und immer wieder zu sprechen, nämlich die beiden Bäume. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dem Baum des Lebens. Und ich weiß noch, in Bibelstudien, die wir so freitagabends hatten, im Auditorium in Pasadena, wenn er dann kam und dann wieder mit dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis anfing, da sagte er selbst, ja, einige von Ihnen, die sind jetzt da und die sagen, ach, der Herr Armstrong, der spricht jetzt schon wieder über diese beiden Bäume, habe ich schon 100-mal gehört. Und seine Antwort war, diejenigen, die das sagen, denen kann ich es 1000-mal erklären. Und sie würden es immer noch nicht begreifen. Denn es ging ihm ja um etwas anderes. Es ging ihm ja um den Inhalt, die symbolische Bedeutung dieser beiden Bäume. Und auch wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um Gott geht, wenn es um die Gottfamilie geht, man kann vielleicht die Worte hören, aber begreifen wir wirklich, was hier gesagt wird? Zunächst einmal, Gott ist eine Familie. Nun, wir wissen, dass Jesus Christus als das Wort Gottes beschrieben wird. Er war das Wort, er war der Logos, er ist es nach wie vor. In Johannes 1, die Verse 1 bis 2, lesen wir, im Anfang war das Wort, der Logos, der Sprecher, der sich offenbarende Gedanke. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Nun, in beiden Fällen steht für das Wort Logos und für Gott das Wort Theos im Griechischen, in beiden Fällen. Also das heißt, das Wort war Gott, Theos, und er war im Anfang bei Gott, Theos. Kein Unterschied. Einige sagen, da gibt es einen Unterschied. Nein, es ist das gleiche griechische Wort, Theos. Und es heißt später natürlich auch in Offenbarung, in Kapitel 19 und Vers 13, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. Also Christus wird klar und deutlich als das Wort hier bezeichnet, identifiziert. Er wurde dann ja auch zu Fleisch, wie es heißt in Vers 14, wohnte unter uns und so weiter und so fort. Nun, in 1. Timotheus Kapitel 3 möchte ich jetzt Vers 16 vorlesen. Und zwar hauptsächlich geht es mir heute um die neue Lutherbibel 2009. Ich werde auch hin und wieder auf die revidierte Lutherbibel von 1984 zurückgreifen und auch vielleicht auch auf ein paar andere Übersetzungen. Aber hauptsächlich werde ich hier von der Lutherbibel 2009 zitieren, und die übersetzt diese Stelle hier in 1. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16 sehr gut, nämlich wie folgt. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Er wird mit Gott identifiziert, wie auch Johannes 1 dies schon bereits getan hatte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier wird er klar und deutlich als Gott beschrieben, der Fleisch wurde, der wieder in die Herrlichkeit gelangte, die er hatte, bevor er ein Mensch wurde. Lesen wir auch Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 7. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Wir sollen die gleiche Gesinnung haben, die Christus hatte. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Achten wir darauf. Christus war Gott gleich. Nicht nur ähnlich. Er war Gott gleich. Er hatte die Gleichheit mit Gott dem Vater. Sondern, Vers 7, er hat sich selbst entäußert und nahm Knechtsgestalt an, den Menschen gleich. Zunächst war er Gott gleich, jetzt wurde er den Menschen gleich. Er wurde total ein Mensch, das Wort wurde Fleisch, wie es heißt. Und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Die Bibel macht es sehr klar, dass Christus heute Gott ist. Schauen wir uns dies in Titus an, Kapitel 2. Einige bezweifeln auch das. Aber die, das bezweifeln, können dann auch nicht verstehen, wer und was Gott ist, dass Gott eine Familie ist. In Titus, Kapitel 2, lesen wir angefangen Vers 11. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben, Vers 13, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Wer ist der Derjenige, der hier als Jesus Christus identifiziert wird, unser großer Gott und Heiland. Auch hier klar und deutlich eine Beweisstelle, die uns sagt, dass Jesus Christus Gott ist. Nun, wir wissen alle, dass Gott der Vater Gott ist. So haben wir also zwei Wesen, die beide Gott sind. Das Wort Gott ist ein Name, ist ein Familienname, wenn man so will. Dieser Name kann sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn beziehen. Diese Familienidentität, diese Beschreibung der Familie, findet sich auch in Epheser Kapitel 3. Nun, unglücklicherweise wird in den meisten deutschen Bibeln die Stelle nicht so ganz akkurat übersetzt, weil die meisten Übersetzer auch nicht so unbedingt etwas damit anfangen konnten, haben dann versucht, das irgendwo so ein bisschen zu verschleiern, deutlicher zu machen, wie sie es meinten, und haben dadurch die Sache nur verdunkelt. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 15 zunächst einmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, jetzt Vers 15, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Nun, die neue King James Bibel, auch die alte King James Bibel, die Authorized Version, übersetzen, richtiger aus dem Griechischen, von dem, vom Vater ist die Rede, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Es geht hier um eine Familie. Es geht hier um die Gottfamilie. Die New International Version übersetzt zum Beispiel Hebräer Kapitel 2 und Vers 11 wie folgt. Beide, derjenige, der heilig macht und diejenigen, die geheiligt werden, sind von derselben Familie. Das zeigt auch schon etwas über das Potenzial des Menschen, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Und die deutsche Mengebibel, ich möchte hier die mal kurz vorlesen, die übersetzt Epheser Kapitel 2, Epheser Kapitel 2 und die Verse 19 bis 21 in interessanter Art und Weise. Aber ich möchte hier zunächst einmal auf Vers 17 eingehen, um den Zusammenhang zu sehen. Also Epheser Kapitel 2 und Vers 17. So ist er denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden als frohe Botschaft verkündigt. Vers 18, denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Vers 19, demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, das heißt geduldete Ausländer oder zugelassene Fremdlinge, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, in Klammern, das heißt Glieder der Gottesfamilie, aufgebaut auf dem Grund der Grundmauer der Apostel und Propheten, ein Bau, bei welchem Jesus Christus selber der Eckstein ist, Vers 21, in ihm wächst jeder Bau fest zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn empor, Vers 22, und in diesem werdet auch ihr Heiden mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Aber schauen Sie, es ging mir hier darum, dass die Mengebibel von der Gott- oder Gottesfamilie spricht. Die haben das schon begriffen. Und damit bedeutet dies, dass Gott eine Familie ist. Nun, wir sprechen hier vom Vater und vom Sohn, was bereits schon die Familienstruktur andeutet. Im Hebräischen steht für das Wort Gott vielfach das Wort Elohim, aber das Wort ist ein plurales Wort, ein Wort mit pluraler Bedeutung. Und das ist auch der Grund, warum Gott oder Elohim in 1. Mose 1 und Vers 26 sagt, und ich lese jetzt einmal aus der revidierten Lutherbibel 1984 vor, die es hier besser bringt. 1. Mose 1 und Vers 26, und Gott, Elohim, sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier wird wiederum die Gleichheit angesprochen, aber es geht hier um eine plurale Aussage. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und was sagt Gott später? In 1. Mose 3 und Vers 22, jetzt ist egal, welche Übersetzung ich vorlese, weil sie alle das Gleiche hier bringen. Da heißt es nämlich, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und weiß, oder besser, entscheidet sich bestimmt, was gut und böse ist. Wie unser einer, wie einer von uns. Wiederum plural, eine plurale Bedeutung wird hier ausgesprochen. Wenn es heißt, ein Bild, das uns gleich sei, schreibt die Elberfelder Bibel, die Bedeutung ist wörtlich nach unserem Aussehen. Und auch das ist interessant, denn der Mensch, physisch erschaffen, ist aber dem Aussehen Gottes nachgebildet. Wenn wir heute Gott sehen könnten, in seinem verherrlichten Zustande, würden wir eine Gestalt sehen, die dem Menschen gleich ist, in diesem Sinne. Natürlich nicht in physischer Hinsicht. Aber Gott hat Arme, Gott hat Beine, Gott hat ein Gesicht, Gott hat einen Körper und so weiter und so fort. Das Wort Elohim kann sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn Jesus Christus beziehen, denn beide sind Gott, beide sind Gottwesen, beide sind Teil der Gottfamilie. Wenn also in 1. Mose 1 und Vers 26 Gott sagt, Elohim sagt, lasset uns Menschen machen, spricht der Vater zu dem Sohn. Der Vater sagt zu dem Sohn, okay, lasset uns jetzt Menschen machen, wir wollen jetzt Menschen machen. Wenn es heißt, lasset uns, besser lasst uns, mit anderen Worten, es geht hier nicht um mehr als zwei Personen, lass uns beide Menschen machen. Und wir lesen ja auch, dass dann der Mensch erschaffen wurde. Durch wen wurde er erschaffen? Auch das wissen die meisten nicht. Schauen wir uns dies kurz an. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Mir, sagt Paulus, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen, Vers 9, und ans Licht zu bringen, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Also Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Gott, der Vater, sagte zu Christus, lass uns Menschen machen. Christus dann erschuf den Menschen. Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1 und lesen wir die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Aber nicht nur die Welt, eine bessere Übersetzung ist, alles physisch Geschaffene. Ganz richtig übersetzt, alles Geschaffene. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Es geht hier um das gesamte Universum. Vers 3. Dieser, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Wer? Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Auch hier wiederum, es ist Jesus Christus, der den Menschen erschaffen hat. Es ist Jesus Christus, der das Weltall trägt durch das Wort seiner Macht. Aber es ist natürlich Gott der Vater, der es durch Jesus Christus tut. Und dann noch eine weitere Stelle in Kolosser Kapitel 1 und Vers 16. Denn wie ich sagte, nicht nur das Physische, das Sichtbare wurde durch Jesus Christus erschaffen, auch das Unsichtbare, die gesamte Geistwelt, Dämonen. Natürlich, Dämonen wurden nicht als Dämonen erschaffen, sie wurden als Engel erschaffen. Gott hat durch Christus Engel erschaffen, aber Engel haben dann aufgrund ihrer freien Entscheidungsgewalt sich dazu entschieden, Dämonen zu werden. Man kann jetzt nicht sagen, dass Gott den Satan erschaffen hat, Gott hat den Luzifer erschaffen. Durch Jesus Christus hat er ihn erschaffen. Das Abbild der Vollkommenheit sozusagen. Aber Luzifer hat sich dazu entschieden, weil er eben freie Entscheidungsgewalt hat, zu Satan zu werden. Und sie können sich auch dazu entscheiden, das Richtige zu tun oder das Falsche zu tun. Sie können Gott nachfolgen oder Satan. Eine dritte Alternative gibt es eigentlich gar nicht. Aber schauen wir uns hier Kolosser Kapitel 1 und Vers 16 an. Denn in ihm, die Rede ist von Christus, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Schauen Sie, Gott der Vater hat alles durch Christus erschaffen. Gott der Vater und Jesus Christus, der Sohn Gottes, sind eine Familie. Wir sprechen von der Gottfamilie. Und es war dann also auch Christus, der den Menschen nach seinem Bilde erschaffen hat. Und Christus ist das Ebenbild von Gott, dem Vater. 2. Korinther Kapitel 4. Und lesen wir die Verse 3 bis 4. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Aber achten Sie auch auf diese Formulierung, das Evangelium von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Und auch wiederum Kolosser, Kapitel 1 und in Vers 15. Auch hier wiederum geht es um Christus, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Nicht, dass er erschaffen worden ist. Er hat den höchsten Rang vor aller Schöpfung, aber er ist unter, wie wir gleich sehen werden, Gott, dem Vater. Es gibt viele weitere Stellen, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen möchte, die nachweisen, dass Gott eine Familie ist, immer schon eine Familie gewesen ist, aus zwei Gottwesen besteht, dem Vater und dem Sohn, wie uns das auch Johannes 1 und die Verse 1 folgende gesagt haben. Sie können sich nachher einmal vielleicht gewisse Stellen anschauen. Ich habe das vorher alles auch schon behandelt, aber es geht mir jetzt darum, wiederum den Gesamtzusammenhang, den Überblick zu erhalten. In Prediger Kapitel 12 und Vers 1, da heißt es, denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Aber im Hebräischen steht hier das Wort an deine Schöpfer im Plural. Denke an deine Schöpfer, nicht nur ein Schöpfer. Es werden hier von zwei Schöpfern gesprochen. Gott der Vater und Jesus Christus. Wir finden das gleiche auch in Hiob, Kapitel 35 und Vers 10. Das heißt dort ungefähr, ja, niemand sagt sich oder fragt, stellt sich die Frage, wo ist Gott, mein Schöpfer? Aber auch hier im Hebräischen heißt es, wo ist Gott, meine Schöpfer? Gott, Elohim, meine Schöpfer. Wiederum Plural, die Pluralität wird hier angesprochen. Schauen Sie, Jesus Christus war derjenige, der sich als der Herr im Alten Testament offenbart. Die Lutherbibel übersetzt Herr mit Großbuchstaben, H-E-R-R. Ich bin der Ewige, der ich bin, wie es heißt. der ewig lebt, der ewig schon gelebt hat. Das hatten wir ja in einer der Predigten kürzlich besprochen, als wir über die Ewigkeit gesprochen haben. Er war der Gott des Alten Testamentes, der direkt mit den Menschen kommunizierte, korrespondierte, der mit Mose sprach, mit Abraham sprach und so weiter und so fort. Mose hat sogar die Gestalt des Herrn im verherrlichten Zustand gesehen, allerdings nur von hinten. Schauen Sie, es muss Christus gewesen sein, denn Gott der Vater kann es nicht gewesen sein. Warum nicht? Nun, schauen wir uns Johannes Kapitel 1 und Vers 18 an. Und ich lese hier jetzt aus der revidierten Lutherbibel 1984 vor. Johannes 1 und Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, eine enge Beziehung hat, der hat ihn uns verkündigt. Wer ist das? Nun, Jesus Christus, der hier als mit Gott auch wiederum identifiziert wird. Aber niemand hat Gott je gesehen. Nun, wer ist hiermit gemeint? Natürlich nicht Christus, den hat man gesehen. Gott, der Vater. Und so lesen wir auch in Johannes Kapitel 5 und Vers 37. Ich kehre jetzt zu der Lutherbibel 2009 zurück. Aber wie gesagt, ich könnte auch in der revidierten Lutherbibel 84 weiterlesen. Es geht hier um die gleiche Wortwahl. Aber hier Johannes 5 und Vers 37, da heißt es: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat von mir Zeugnis abgelegt, ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Auch in Johannes 6 und Vers 46, ich hoffe, alle diese Stellen sind Ihnen bekannt, wenn Sie schon längere Zeit uns zuhören. Aber es ist immer wieder wichtig, sich einmal das noch ins Gedächtnis zurückzurufen. Johannes 6, Vers 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott ist. Der hat den Vater gesehen, Jesus Christus, der aus dem Himmel kam auf diese Erde. Natürlich hatte er den Vater gesehen. Er hat seit Ewigkeit mit ihm zusammengelebt. Aber kein Mensch hat Gott den Vater je gesehen, je seine Stimme gehört. Vielleicht in einer Vision schon, aber es geht mir jetzt nicht um eine Vision. So lesen wir auch in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch hier wiederum wird das Gleiche ausgesagt. Und wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns durch seinen Heiligen Geist und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Das ist ein Prozess, selbstverständlich. Also niemand hat Gott, den Vater, je gesehen, nie seine Stimme gehört. Wenn also damals eine Stimme erklang, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, diese Stimme, die damals erklang, als Johannes der Täufer Christus getauft hat und später auch als, wie wir noch gleich sehen werden, drei Apostel mit Christus auf den Berg der Verklärung, der Verwandlung gegangen sind, kann es sich nicht um die Stimme des Vaters gehandelt haben. Es war eine Stimme eines Engels, der die Aussage von dem Vater übermittelte. Es war also keine Stimme des Vaters, sondern es war ein Engel, der den Auftrag hatte, das weiterzugeben, was der Vater ihm gesagt hat. Nun, die Juden haben damals geglaubt, dass sie den Vater angebetet hätten, aber das war nicht der Fall. Sie haben Jesus Christus angebetet im Alten Testament, den Herrn des Alten Testaments, ohne das vielleicht zu wissen. Aber Christus kam, um den Vater zu offenbaren. Matthäus 11 und Vers 27 in der Lutherbibel 84. Matthäus 11, Vers 27. Die wussten von dem Vater, die meisten Juden zumindest, die meisten Israeliten im Alten Testament wussten von dem Vater nichts. Nun, diejenigen, die bekehrt waren, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, die kannten das schon. Die wussten schon, dass es den Vater gab, David, und dass es den Sohn gab. Aber die meisten Juden wussten es nicht. Die meisten Israeliten wussten es nicht. Matthäus 11 und Vers 27. Da sagt Christus klar und ergreifend: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wem es der Sohn offenbaren will. Und das Gleiche findet sich in Lukas Kapitel 10. Und lesen wir Vers 22. Lukas 10 und Vers 22. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, ist nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Ich habe jetzt aus der Lutherbibel 2009 vorgelesen. Die gleiche Aussage wird hier getroffen. Christus kam, um den Vater zu offenbaren, um den Menschen etwas über den Vater mitzuteilen, den sie gar nicht kannten. Und auch heute ist es vielfach so, dass Menschen Jesus Christus anbeten, anreden, Gebete an Christus wenden. Das ist nicht unbedingt das, was uns Christus sagt. Christus sagt, wir sollen unsere Gebete an den Vater richten, zum Vater beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Er sagt, auf diese Weise sollt ihr beten. Nicht, dass das jetzt ein Gebet ist, das man immer und immer wieder wiederholen sollte. Dann würden wir plappern wie die Heiden. Darum geht es nicht. Es war so eine Zusammenfassung, so eine Grundstruktur, könnte man sagen, wie man beten soll, welche Gedanken man haben soll, vermitteln soll, über welche Dinge man nachdenken soll, wenn man betet. Ich könnte noch viel mehr sagen über die Natur von Gott, dass Gott eine Familie ist. Aber es ging mir hier ein wenig um die Zusammenfassung, den Überblick, den ersten Punkt. Aber Sie können sich einige unserer Predigten darüber anhören. Wir haben viel hierüber gesprochen und wir haben auch Broschüren veröffentlicht. Wie zum Beispiel, Gott ist eine Familie. Oder auch das Evangelium vom Reich Gottes, wo dies alles noch deutlicher und in noch größerem Umfange Ihnen mitgeteilt wird. Aber ich möchte hier eine Klarstellung noch vortragen. Denn in diesen Broschüren zeigen wir, ganz besonders auch in der Broschüre über Gott ist eine Familie, dass Gott der Vater immer schon der Vater war. Dass Jesus Christus immer schon der Sohn war. Und gleichwohl hat es in der Vergangenheit eine Zeit gegeben, wo auch die Kirche Gottes das nicht so richtig verstanden hat. Und gesagt hat, ja, der Vater wurde zum Vater, als Jesus Christus als Mensch auf die Erde kam. Und erst da wurde Christus zum Sohn. Und vorher war eben er noch nicht der Sohn und der Vater war noch nicht der Vater. Das ist unrichtig. Und ich will das klarstellen, das ist unrichtig. Gott hat immer schon aus den beiden Wesen, Gott dem Vater und Gott dem Sohn, bestanden. Gott, der Vater, war immer schon der Vater von dem Sohn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber schauen Sie, was geschehen war, ist, als damals Jesus Christus dann gezeugt wurde, im Mutterleib von Maria, wurde er, der Sohn Gottes, zum Menschensohn. Das war er vorher noch nicht gewesen. Und so wurde jetzt der Vater zum Vater des Menschensohnes, Jesu Christi. Er war immer schon der Vater des Sohnes Gottes. Aber jetzt wurde er zum Vater des Menschensohnes, Jesu Christi, weil jetzt auch Christus zum Menschensohn wurde. Schauen Sie, das war der Denkfehler, den man damals begangen hat, indem man das nicht unterschieden hat auf richtige Weise. Das müssen wir begreifen. Deswegen, ich war noch so ein bisschen davor, dass man so alte Literatur, sagen wir mal, der Kirche Gottes liest, wenn man noch nicht in der Wahrheit gegründet ist. Denn da würde man vielleicht verwirrt werden, wenn man dann liest, ja, der Vater war noch nicht der Vater und der Sohn war noch nicht der Sohn. Schauen Sie, mit dieser falschen Argumentation haben es einige so weit getrieben, dass sie gesagt haben, von daher war dann auch Gott keine Familie. Von daher ist es theologisch nicht richtig zu sagen, doktrinär nicht richtig zu sagen, Gott ist eine Familie, weil es ja eine Zeit gab, wo es Gott noch nicht gab als Familie. Schauen Sie, wie falsch und verkehrt diese Idee ist. Denn Gott war immer schon eine Familie. Denn Gott war immer schon der Vater. Und Jesus Christus war immer schon der Sohn Gottes. Von daher, diese Vater-Sohn-Beziehung hat es immer schon gegeben. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist das Potenzial des Menschen, Gott zu werden. Das heißt, in die Gottfamilie einzutreten. Es ist das Potenzial des Menschen, Teil der Gottfamilie zu werden. Der erste Punkt, Gott ist eine Familie. Der zweite Punkt, der Mensch soll Teil der Gottfamilie werden. Schauen Sie, Gott hat den Menschen, wie wir gelesen haben, nach seinem Bilde erschaffen, ihm gleich. Auf physischer Basis. Aber es soll zu einer geistigen Umwandlung kommen. Dass es auch eine geistige Gleichheit geben soll zwischen Gott und dem Menschen. Denn letztendlich soll der Mensch Gott werden. 1. Korinther 15, und Vers 49. 1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, Adam, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also Gott hat den Menschen nach seinem Bilde erschaffen, aber zunächst einmal auf physische Weise. Aber wir werden das Bild des Himmlischen tragen, eben in der Geistwelt. Darum geht es hier. Und so lesen wir eine interessante Stelle in den Psalmen, in Psalm 82 und in Vers 6. Psalm 82 und Vers 6. Ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter, alle Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen. Das sind jetzt Leute, die das Potenzial nicht wahrnehmen, die vielleicht berufen worden sind, aber diese Berufung nicht akzeptieren, nicht danach gelebt haben. Deren Potenzial wird es natürlich nicht mehr sein, Götter zu werden, Gottwesen zu werden. Aber das ist das Potenzial. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Jesus Christus benutzt diese Stelle. Er benutzt diese Stelle in Johannes Kapitel 10 und lesen wir angefangen in Vers 31, um nachzuweisen, dass er der Sohn Gottes war. Und schauen wir uns an, wie er das sagt. Johannes 10, angefangen in Vers 31. Denn er wurde der Gotteslästerung beschuldigt. Vers 31, erhoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Und Jesus antwortete ihnen, Vers 32, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches von ihm wolltet ihr mich dann steinigen? Vers 33, und die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen will ich nicht, sondern wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nun, die Idee war, er war Gott gewesen, das Gottwesen, das unsterbliche Gottwesen, Immanuel, Gott mit uns. Er war natürlich jetzt ein Mensch, aber er war immer noch die Person, die er gewesen war. Und er wird natürlich auch wieder zu einem unsterblichen Gottwesen werden. Und das ist das jetzt, was Christus anführt. Er sagt, Jesus antwortet zu ihnen, Vers 34, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes kam, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, es kann keine Diskrepanz bestehen zwischen dem, was in der einen Stelle der Bibel geschrieben steht und in einer anderen Stelle, da sagt ihr zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Schauen Sie, er bestätigt die Aussage im Alten Testament, dass es das Potenzial des Menschen ist, Gott zu werden. Benutzt dieses Argument, um zu sagen, und ich bin Gottes Sohn und ihr wollt mich dafür steinigen, ihr selbst sollt doch auch Götter werden. Das war ja das, was er hier gesagt hat. Wir lesen in Psalm 17 und Vers 15 etwas sehr Interessantes. Ich möchte das aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Psalm 17 und in Vers 15. Die bringt es genauer, aber nicht genau genug. Aber zumindest etwas genauer, als die Lutherbibel es tut. Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Genauer, in deinem Bild, wie es auch die Authorized Version, die alte King James Bibel, bringt. David sagt, ich werde erwachen in deinem Bild, dir gleich. Dieses geistige Bild, von dem wir eben gesprochen haben. Er verstand dies, dass er in der ersten Auferstehung sein würde, ein Gottwesen werden würde, Gott gleich sein würde in totaler Dimension, was seine Natur anbelangte. Wir lesen auch, dass zum Beispiel Menschen, wenn sie dann zu verherrlichten Wesen geworden sind, angebetet werden. Sie können das in Offenbarung Kapitel 3, Vers 9 nachlesen. Da heißt es nicht unbedingt anbeten, da heißt es, die werden niederfallen vor euch. Aber die Patlochbibel schreibt zum Beispiel, sie werden dir huldigend zu Füßen fallen. Und die Idee ist, sie werden angebetet werden. Nun, kein Mensch darf heute angebetet werden. In Apostelgeschichte 10 wollte man zum Beispiel Apostel anbeten. Und heute gibt es gewisse Glaubensrichtungen im Christentum, wonach Heilige angebetet werden. Ist das richtig? Sollte man das tun? Apostelgeschichte 10, die Verse 25 bis 26. Als Petrus hereinkam, da ging ihm Cornelius entgegen. Der Cornelius, der den Heiligen Geist in ein paar Minuten drauf empfangen würde. Der hatte das aber noch nicht verstanden. Der kam ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen, betete ihn an. Und was war die Reaktion von Petrus? Ja, mein Sohn, legte ihm die Hände auf den Kopf, segne dich. Nein, nein, das war die Reaktion. Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Bete mich nicht an, bete Gott an, bete mich nicht an. Selbst Johannes, der von Christus geliebt war, der dann das Buch der Offenbarung niedergeschrieben hat, selbst der begriff nicht zunächst einmal, dass man nicht jemand anderen anbeten darf als Gott. Er wollte einen Engel anbeten, der ihm gewaltige Dinge mitteilte. Aber wir lesen in Offenbarung Kapitel 19 und Vers 10, was die Antwort des Engels war. Selbst Engel, die mächtiger sind, gewaltiger sind als die Menschen heute, sollen, dürfen nicht angebetet werden. Einige heißt es in anderen Stellen in der Bibel, die haben so eine Verehrung der Engel im Sinn. Das ist verkehrt, total verkehrt. Offenbarung 19 und Vers 10, wo wir lesen, ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und da sagte er zu mir, stehe auf, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Und dann später war Johannes versucht, den gleichen Fehler erneut zu machen. Manchmal ist es sehr schwierig, alte Gewohnheiten oder falsche Ideen abzulegen. Offenbarung 22, Vers 8. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um vor den Füßen des Engels anzubeten, der mir das zeigte. Und er sagte zu mir, Vers 9, siehe zu, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches festhalten, bete Gott an. Und so sollen wir Gott anbeten. Und wenn später Menschen vor uns niederfallen, um uns anzubeten, muss das bedeuten, logischerweise, dass wir Gottwesen sein werden. Denn sonst könnten Menschen nicht vor uns niederfallen, uns anzubeten, und wir würden das zulassen. Und Paulus hat das hier klar und deutlich auch, oder vielmehr Petrus, niedergeschrieben. Und Paulus hatte auch eine Situation, wo man ihn anbeten wollte, und er hat das also auch abgelehnt. Aber Johannes hat es im Buch der Offenbarung niedergeschrieben, dass Menschen kommen werden, um uns anzubeten. Das heißt ja nicht, und wir werden das nicht zulassen. Heute sind geistgezeugte Christen, solche, die den Heiligen Geist erlangt haben, die sind bereits schon Teil der Gottfamilie. Sie sind noch nicht wiedergeboren. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Aber sie sind bereits schon gezeugte Mitglieder der Gottfamilie. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, lesen wir die Verse 1 und 2. 1. Johannes 3 und Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Aha, wir haben Gott den Vater, wir haben Jesus Christus den Sohn und jetzt haben wir ebenfalls Kinder von Gott dem Vater. Geschwister von Jesus Christus. Deswegen nennen wir ihn unseren Bruder. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Gegenwart. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind immer noch Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, wenn Christus zurückkommt, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auch das müssen wir gleich noch verstehen. Wir können heute Jesus Christus nicht sehen, wie er ist, in seinem geistigen, verherrlichen Zustand. Kein Mensch kann Gott ansehen, so wie er ist, und am Leben bleiben. Aber dann werden wir es können. Warum? Weil wir eben auch Teil der Geistwelt sein werden. Weil wir eben auch Teil der Gottfamilie sein werden. Natürlich können wir dann als Geistwesen, als Mitglied der Gottfamilie, Gott den Vater und Jesus Christus sehen, was uns heute noch nicht möglich ist. Wir werden mit Christus gleich sein, wenn wir wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie sein werden, zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Wir werden dann vollständig Geistwesen sein. Wir werden dann vollständig ein Gottwesen sein. und nicht mehr aus Fleisch und Blut bestehen, wie wir das auch gleich sehen werden. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8 und Vers 18 etwas über diese Gleichheit. Römer 8 und Vers 18. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Was für eine Herrlichkeit ist das? Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er wird immer die Vorrangstellung haben. Er wird immer über den wiedergeborenen Christen sein. Immer unter, wie wir gleich sehen werden, Gott dem Vater. Aber wir werden die gleiche Natur haben, das gleiche geistige Bild darstellen, das Jesus Christus hat, der wiederum das Ebenbild Gottes des Vaters ist. Schauen wir diese, oder sehen wir, verstehen wir diese Familienstruktur. Die Tatsache, dass wir teilhaben werden an der Familie Gottes, aber natürlich gibt es eine hierarchische Struktur innerhalb der Gottfamilie. Wir lesen auch in 2. Petrus 1 und Vers 4, auch das möchte ich kurz aufschlagen, 2. Petrus 1 und Vers 4. Uns sind die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt, damit wir durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werden. Schauen wir, wir sollen die göttliche Natur annehmen, entwickeln in unserem Leben. Mehr und mehr so werden, wie Gott ist. Die Gesinnung haben, die Christus hatte, wie wir eben bereits gelesen haben. Sagen uns diese Stellen etwas? Begreifen wir, was da alles mit zum Ausdruck gebracht wird? Oder lesen wir diese Stellen, hören wir uns Predigten an, die über diese Stellen sprechen? Ach ja, hört sich ganz gut an, okay, gehen wir mal zur Tagesordnung über. Das muss für uns eine Bedeutung haben, das muss für uns eine sehr kritische, eine sehr gewaltige, eine sehr unfassbare sozusagen, menschlich gesehen, Bedeutung haben, die unser Leben diktiert, sodass wir uns abwenden können von den falschen Gewohnheiten, die wir angenommen haben. Römer 8 und Vers 32, kehren wir jetzt zu Römer 8 und Vers 32 zurück, sagt uns noch etwas mehr. Römer 8 und Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Alles schenken bedeutet genau das. Alles das schenken, was er Jesus Christus geschenkt hat. Es heißt ja, mit ihm will er uns alles schenken. Was bedeutet das? Bedeutet das lediglich, sagen wir mal, Herrschaft über andere? Nein, es bedeutet viel mehr. Es bedeutet alles schenken, die göttliche Natur erhalten, die göttliche Herrlichkeit erhalten. Die Herrlichkeit, die Christus hatte, bevor er ein Mensch wurde, die er wieder von Gott dem Vater erhalten würde, bei seiner Auferstehung. Die Herrlichkeit, die uns angeboten wird. Römer Kapitel 5. Und lesen wir die Verse 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Schauen Sie, verstehen wir das? Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben die Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Gott zu werden. Ein verherrliches Gottwesen zu werden, das ist unsere Hoffnung. Ist das Ihre Hoffnung? Das ist das, was die Bibel lehrt. Klar und deutlich, 2. Korinther. Ich hoffe, ich ermüde Sie nicht mit diesen vielen Stellen jetzt. Aber wie oft muss man es hören, um es zu begreifen? Ich hoffe, Sie gehören nicht zu denen, die es tausendmal hören können, ohne es zu begreifen. Manchmal bin ich erstaunt, wenn ich gewisse Dinge dann sage und sage und sage und sage in Predigten und dann auf einmal bekomme ich dann ein Memo von jemandem, der sagt, ich habe Ihnen schon seit, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Jahren zugehört, jede Predigt gehört. Und dann werden ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Und ich sage mir, ja, was haben die Leute denn da gehört? Oder vielmehr nicht gehört? 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt. In die Herrlichkeit des Herrn werden wir verwandelt, sollen wir verwandelt werden, und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir haben bereits als Mensch natürlich schon eine gewisse Herrlichkeit, aber nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir haben werden, wenn wir Geistwesen sein werden. Reicht es Ihnen noch nicht? Okay, Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, Vers 21. Philipper 3, Vers 21. Wir warten auf Christus. Vers 21, der unseren nichtigen Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Okay? Wenn es immer noch nicht langt, 2. Thessaloniker Kapitel 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2. Ich meine, wie kann man argumentieren mit diesen Stellen? Und das ablehnen, was hier klar und deutlich gesagt wird, dass wir das Potenzial haben, Gottwesen zu werden, gleich zu werden mit Jesus Christus, der das Ebenbild ist von Gott dem Vater. 2. Thessaloniker 2 und Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Die Herrlichkeit Gottes sollen wir erlangen, die Herrlichkeit Jesu Christi sollen wir erlangen. Ach, das ist alles nur symbolisch zu verstehen, sagen einige. Blödsinn! Wer so etwas sagt, versteht absolut gar nichts von dem, was die Bibel lehrt. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes des Vaters erlangen. Wir sollen der Herrlichkeit Gottes des Vaters gleichgestaltet werden. Wir sollen die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. Gleich werden. Im Hinblick auf die Herrlichkeit Jesu Christi. Dieses geistige Bild. Wir sind ja dem Bilde Gottes nachgeformt worden, in physischer Hinsicht. Wir sollen es dann auch in geistiger Hinsicht werden. Und es bedeutet natürlich auch, dann Herrschaft zu erlangen, das ist klar. Über die Erde, schließlich über das gesamte Universum und schließlich dann sogar über die Geistwelt. Aber immer unter Gott dem Vater und Jesus Christus. Und das bedeutet es, was hier in Epheser Kapitel 3, Vers 19 gesagt wird. Und ich lese jetzt aus der revidierten Lutherbibel 84 vor. Epheser Kapitel 3 und Vers 19. Also ich meine, das sind wunderschöne Aussagen. Ich könnte da viele, viele Predigten drüber geben, weil es ist eine Sache, die so unfassbar ist vom menschlichen Geist her gesehen, was Gott uns hier offenbart. Ich hoffe, Sie nehmen das an. Epheser 3 und Vers 19. Damit ihr auch die Liebe Christi erkennt, heißt es hier, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wir sollen mit der ganzen Gottesfülle letztendlich erfüllt werden. Was bedeutet das? Wir sollen Gott werden. Wir sollen Gott werden. Die ganze Gottesfülle von dem Vater und Jesu Christi erhalten. Johannes Kapitel 17 und Vers 5. Kehren wir zu der Lutherbibel 2009 zurück. Johannes 17 und Vers 5, das ist das, was Christus gelehrt, gesagt hat, auch gelehrt hat im Garten Gethsemane. Da sagt er zu Gott dem Vater. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Aber er wurde ja zu einem Menschen, hatte dann diese Herrlichkeit nicht mehr, als er Mensch wurde. Er sagt, okay, er verherrliche mich wieder jetzt mit dieser Herrlichkeit und Gott würde es tun, wenn Christus auferweckt werden würde. Aber er sagt noch mehr. In Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Nun, in diesem Falle hatte Christus die Herrlichkeit noch nicht. Und wir haben die Herrlichkeit auch noch nicht, aber es ist eine feststehende Tatsache, so wird es geschehen. Und Gott sagt manchmal Dinge, die geschehen werden und beschreibt sie in einer Weise, als ob sie schon geschehen wären. Und das ist genau hier der Fall. Wir werden die Herrlichkeit erlangen, die Christus erlangt hat, als er auferweckt wurde von den Toten. Punkt 3. Punkt 3. Wir werden im Reich Gottes sein. Denken wir noch einmal an die Punkte, die wir bislang besprochen haben. Punkt 1, Gott ist eine Familie. Punkt 2, wir werden in der Gottesfamilie sein. Punkt 3, wir werden im Reich Gottes sein. Wir werden, wenn wir wiedergeborene Christen sind, in der Gottfamilie sein. Das haben wir bereits gesehen. Wir werden aber auch im Reich Gottes sein. 1. Korinther 15, und die Verse 50 bis 54. Ich denke, dass einige vielleicht schon beginnen zu erkennen, worauf ich hinaus will. 1. Korinther 15, angefangen in Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Solange wie wir Fleisch und Blut sind, können wir nicht im Reich Gottes sein. Auch vererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Einige werden noch am Leben sein, einige Christen, wenn Christus zurückkommt. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, das, was wir jetzt sind, Fleisch und Blut, muss die Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Schauen Sie, wir müssen verwandelt werden, wie wir ja gelesen haben, in die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Wenn aber, Vers 54, das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Tod, der ist verschlungen in den Sieg. Denn dann können wir nicht mehr sterben. Wenn wir Geistwesen sind, wenn wir Gottwesen sind, können wir nicht mehr sterben, denn Gott kann nicht sterben. So heißt es also hier, dass wir verwandelt werden müssen zu Unverweslichkeit, zu Unsterblichkeit. Nun, im Hinblick darauf schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 3 und Vers 3 an. Johannes Kapitel 3 und Vers 3. Es geht hier um den Eintritt ins Reich Gottes. Johannes 3 und Vers 3. Jesus antwortete dem Nikodemus, der kam bei Nacht, der hatte Angst, der kam nicht bei Tage, aber der wollte mit Christus sprechen über was? Über das Reich Gottes. Und so antwortete Jesus ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was kann er nicht sehen? Das Reich Gottes. Wieso? Nun, wie wir noch sehen werden, wenn wir nicht Geistwesen sind und um ein Geistwesen zu werden, müssen wir neu geboren sein. Wenn wir den Heiligen Geist erlangen, sind wir gezeugt. Aber die Wiedergeburt, die neue Geburt, erfolgt im Augenblick unserer Verwandlung in ein Geistwesen. Das ist noch nicht erfolgt. Aber dann können wir natürlich andere Geistwesen sehen. Dann können wir das Reich Gottes sehen. Vorher nicht. Vorher nicht. So muss man also von Neuem geboren sein, um das Reich Gottes sehen zu können. Er fährt fort in Vers 5. Ich sage dir, wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Herbert Felderbibel schreibt, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Auch hier wiederum geht es um die Neugeburt, die Geburt aus dem Geist, könnte man sagen. Weiter, Vers 6. Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, Herbert Felder, aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Zurzeit sind wir Fleisch, denn wir sind vom Menschen geboren, wir sind Fleisch. Wenn wir aus dem Geist geboren sind, wenn wir neu geboren sind, dann sind wir Geist. Wir sind von daher noch nicht neu geboren, weil wir noch kein Geist sind. Auch wiederum ganz klar und deutlich, diejenigen, die an eine Wiedergeburt glauben, dass wir heute bereits schon wiedergeboren sind, verstehen diese Stellen überhaupt gar nicht. Nein, sie müssen zu einem Geistwesen werden, um wiedergeboren zu sein. Wir sind gezeugt mit dem Heiligen Geist Gottes. Es ist ein Prozess jetzt in Gang gesetzt worden, der mit der Wiedergeburt endet, wenn wir zu einem Geistwesen werden. Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden oder auch wieder geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Man kann ihn nicht sehen. Man kann die Dinge spüren, hören, bemerken, was der Wind so tut. Aber man kann den Wind als solchen ja nicht sehen. Und so sagt er, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Dann werden wir unsichtbar sein. Es sei denn, wir materialisieren uns, wir zeigen uns, wie Christus sich den Menschen gezeigt hat, nach seiner Auferstehung. Aber er wurde zu einem Geistwesen, er wurde als ein Geistwesen auferweckt. Nun, wenn wir uns zeigen würden in unserem verherrlichten Zustande, wie würden wir da beschrieben? Matthäus Kapitel 13, Vers 43. Matthäus 13 und Vers 43. Es ist wichtig, hier jetzt auf die Formulierung zu achten, denn sonst bekommen wir den Zusammenhang nicht mit. Matthäus 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Sie sind dann nicht mehr Fleisch und Blut, sie sind in das Reich Gottes hineingelangt, hineingekommen. Jetzt werden sie leuchten wie die Sonne als verherrlichte Gottwesen, Geistwesen. Wo? Im Reich des Vaters. Im Reich des Vaters. Und es gibt einige Stellen, die das Reich als das Reich des Vaters bezeichnen und auch als das Reich Jesu Christi. Schauen wir uns die Stellen kurz einmal an. Zunächst einmal in 2. Petrus 1 und Vers 11. Warum tun sie dies? Nun, weil sowohl der Vater als auch Jesus Christus Gottwesen sind. Und das Reich Gottes ist das Reich Gottes. Und wenn wir in das Reich Gottes eingehen, werden wir Gottwesen sein müssen. Weil das Reich Gottes das Reich Gottes ist. Verstehen Sie das? 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 11. 2. Petrus 1 und Vers 11. Wenn wir alle diese Dinge tun hier, von denen Petrus spricht, so wird euch der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in reichem Maße gewährt werden. Wir lasen von dem Reich des Vaters, hier lesen wir von dem Reich Jesu Christi, weil eben es das Reich Gottes ist. Und wir werden Einlass finden in dieses Reich Gottes. Matthäus 26, Vers 29. Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch, sagt Christus hier zu den Jüngern, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Er würde also im Reich Gottes des Vaters sein. Hier wird es das Reich des Vaters genannt. Aber nun, Epheser Kapitel 5 und Vers 5. Da wird es ganz deutlich jetzt. Ich werde das immer noch ein bisschen bezweifelt, dass es das Reich Gottes, das Reich des Vaters und des Sohnes ist, weil eben sowohl der Vater als auch der Sohn Gottwesen sind. Schauen wir uns Epheser Kapitel 5 und Vers 5 an. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Beide werden hier erwähnt. Gottes des Vaters und Jesu Christi des Sohnes Gottes. Und wenn wir aber weiter auf eine falsche Weise leben, falsche Dinge praktizieren, nicht willens sind, sie zu überwinden, dann werden wir nicht Erbteil haben, dann werden wir kein Erbe sein, dann werden wir nicht das Reich Gottes ererben. Das Reich Gottes ist das Reich Gottes des Vaters und Jesu Christi. Und wenn wir dann im Reich Gottes sind, werden wir was sein? Gottwesen. Und das bringt mich jetzt zum vierten Punkt. Und das ist das, worum es mir jetzt heute hauptsächlich geht. Alles dies war so ein bisschen auch Wiederholung und Vorbereitung auf das, was ich jetzt sagen möchte. Die Gottfamilie ist das Reich Gottes. Das sollte aus dem dritten Punkt schon eigentlich hervorgegangen sein. Aber hier, um es deutlich zu machen. Die Gottfamilie, man könnte sagen, Gott ist das Reich Gottes. Das ist identisch, das Gleiche. Gleiche Ausdrucksweise. Denn, weil ja nun Gott eine Familie ist und weil wir ja nun teilhaben werden an und in der Gottfamilie und da wir nun eingehen werden in das Reich Gottes, folgt logischerweise, dass dann Gott das Reich Gottes sein muss. Und diese Schlussfolgerung wird klar und deutlich in der Bibel beschrieben. Zunächst einmal wird Jesus Christus der König genannt. Johannes Kapitel 18, Vers 37. Johannes 18 und Vers 37. Er steht vor Pilatus, wurde ja aller möglichen Dinge auf unrichtige Weise angeklagt. Und jetzt sagt der Pilatus zu ihm in Vers 37, so bist du dennoch ein König. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Mit anderen Worten, ich werde das nicht abstreiten, ich werde nicht lügen. Nein, das bin ich. Ich bin ein König. Aber sein Königreich, das Reich Gottes, war nicht von jener Welt, nicht von dieser Welt. Das lesen wir ja in Johannes 18 und Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, würden die Engel kommen für mich kämpfen, dass ich nicht den Römern überliefert werden würde. Nein, es ist nicht von dieser Welt, nicht von dieser Zivilisation. Diese Welt ist unter der Herrschaft Satans des Teufels. Aber Christus ist ein König. Er ist ein König im Königreich Gottes, über das Königreich Gottes. In der Bibel wird König und Königreich austauschbar benutzt. Sie können das nachher im Buch Daniel nachlesen, Kapitel 2, wo da eine Statue beschrieben wird, die der Nebukadnezar im Traum sah. Und diese Statue bezeichnete vier Königreiche. Und dann sagt Daniel zu ihm, du, Nebukadnezar, bist der König. Und danach wird ein zweites Königreich kommen. Hier wird also König und Königreich in identischer Weise beschrieben. Und das Gleiche gilt auch hier im Hinblick auf Jesus Christus. Er ist der König im Königreich, über das Königreich. König, Königreich, das Gleiche, identisch. Nun, Gott der Vater wird immer der Höchste sein im Reich Gottes. Er wird immer über Jesus Christus sein, vom Rang her, von der hierarchischen Struktur her. Wie der Vater halt eben über dem Sohn ist, sozusagen, in diesem Sinne. Und so lesen wir das immer und immer wieder, auch hier wiederum einige Stellen, die total die Idee der Dreieinigkeit, sagen wir mal, negieren. Denn die Dreieinigkeit lehrt ja, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind alle gleich, gleiche Struktur, keine Hierarchie. Nun, der Heilige Geist ist ohnehin kein Gottwesen, er ist die Kraft, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht, durch den dann alles oder durch die dann alles geschaffen werden kann, diese Kraft. Aber auch Christus und der Vater sind nicht gleich in dem Sinne, dass es keine Hierarchie gäbe, denn was sagt Christus selbst? Schauen wir uns dies an, Johannes Kapitel 14 und Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Jetzt sagen einige, ja, das bezog sich lediglich auf damals Jesus Christus, als er Mensch war. Heute gilt das nicht mehr. Epheser Kapitel 1 und Vers 17. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Gott ist der Gott von Jesus Christus. Ganz klar wird hier eine Hierarchie beschrieben, aber nicht nur hier. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 11 an. 1. Korinther 11 und Vers 3. Hier wird es ganz deutlich. 1. Korinther 11 und Vers 3. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Hier wird klar eine Struktur beschrieben. Und Gott wird immer der Höchste sein, das höchste Gottwesen innerhalb der Gottfamilie, unter ihm Jesus Christus, unter ihm diejenigen, die dann Anteil haben werden an der Gottfamilie, die wiedergeborenen Christen, die verwandelt worden sind zu Gottwesen im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann auch später diejenigen, die im Millennium leben werden, in der zweiten Auferstehung leben werden, die sich dann qualifizieren werden für das Reich Gottes, die Familie Gottes. Die werden ebenfalls dann zu Gottwesen werden, innerhalb der Gottfamilie, aber unter wiederum Gott dem Vater und Jesus Christus. Wir finden eine interessante Stelle, wo diese Gleichsetzung auch zum Ausdruck kommt. Wir hatten diese Gleichsetzung von König und Königreich bereits auf menschlicher Ebene gesehen, im Hinblick auf in diesem Fall der Nebukadnezar. Aber hier gibt es sogar auch eine Gleichsetzung im geistlichen Bereich, und zwar im Hinblick auf Satan. Matthäus 12, und lesen wir die Verse 25 und 26. Matthäus 12, die Verse 25 und 26. Und auch das kann man leicht überlesen, wenn man nicht Acht gibt auf das, was hier Christus sagt. Es ging jetzt darum, dass Christus Dämonen austrieb. Und die Pharisäer, die kamen und sagten, ach, der treibt die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten des Dämonenreiches. Meine Worte, sie sprachen hier von Satan. Da heißt es in Vers 25 jetzt, Jesus kannte ihre Gedanken und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, kann nicht bestehen. Wenn der Satan den Satan austreibt. Aber schauen Sie, der Satan ist nur eine Persönlichkeit. Es geht hier um den Zwiespalt innerhalb des Reiches Satans, dieses Reiches der Finsternis. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist er mit sich selbst entzweit. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und etwas klarer vielleicht noch wird es in Markus Kapitel 3. Hier wird klar eine Gleichsetzung vorgenommen zwischen Satan und Satans Königreich, diesem verkehrten, falschen, düsteren, dunklen, schlimmen, schrecklichen Reich, das auf dieser Erde herrscht. Und sie sind entweder Teil dieses Reiches oder sie sind Teil des Reiches Gottes, denn wenn sie ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie sind, dann sind sie in dem Sinne bereits schon unter der Herrschaftsgewalt des Reiches Gottes. Markus 3, Vers 23. Er rief sie zusammen und redete mit ihnen in Gleichnissen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich, schauen Sie die Gleichsetzung hier, wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst entzweit, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Und so wird natürlich auch die Herrschaft Satans ein Ende haben. Aber sie hatte es damals eben noch nicht. Für uns schon hoffentlich, die wir herausgerufen worden sind aus dieser Welt, diesem Reich Satans des Teufels. Aber Satan herrscht nach wie vor auf dieser Welt, heute noch, auch noch für einige, hoffentlich nur kurze Zeit, bis dann Christus zurückkommt. Aber hier wird eine Gleichsetzung vorgenommen. Und wie ein menschlicher König in seinem Königreich herrscht, über sein Königreich, aber auch in seinem Königreich, und wie jetzt der dämonische Herrscher Satan in seinem Königreich herrscht, über sein Königreich, aber auch in seinem Reich, so ist es eben auch so, dass Gott, sowohl der Vater als auch der Sohn, in ihrem Reich, dem Reich Gottes, herrschen. Von daher Teil sind des Reiches Gottes, von daher mit dem Reich Gottes identisch sind. Natürlich geht es auch um Herrschaft. Es geht nicht nur um die Natur Gottes. Und so haben wir immer schon verstanden, dass es eine zweigestaltige, zwiefache Bedeutung gibt, wenn es um das Reich Gottes geht. Herbert Armstrong schrieb in der Broschüre im Englischen Awesome Future, also die unglaubliche Zukunft im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es diese Broschüre überhaupt im Deutschen gibt, aber die Aussagen, die hier getroffen werden, die sind woanders auch getroffen worden in unserer Literatur. Aber er schreibt da Folgendes. Das Reich Gottes hat eine duale Bedeutung. Erstens eine Herrschaft. Eine Herrschaft oder ein Reich wird mit vier Dingen verglichen. Erstens einem König, der zweitens über Völker herrscht, ein Volk herrscht. Es können ein Bürger sein. Drittens ein abgegrenztes Gebiet oder Territorium. Und viertens natürlich mit Gesetzen, Rechtsvorschriften, die dieses System der Herrschaft organisieren. Und dann aber der zweite Punkt. Das Reich Gottes ist auch eine Familie. Wie zum Beispiel auch das Reich von Israel damals ja aus der Familie von Israel bestand. Es waren ja alles Nachfahren von Israel, der zunächst einmal Jakob war. Also eine Familie. In diesem Falle die Familie Gottes. Eine Familie, in die die Menschen hineingeboren werden können. Es wird eine herrschende, eine regierende Familie sein. Und die Herrschaftsstruktur, wie gesagt, hierarchisch, aber es wird auch ein Herrschaftsgebiet sein. Und das Herrschaftsgebiet ist zunächst einmal die Erde und sodann das gesamte Universum. Mit anderen Worten, das Reich Gottes besteht aus zwei verschiedenen Komponenten oder kann mit zwei verschiedenen Komponenten beschrieben werden. Der Herrschaft, aber auch der Tatsache, dass Gott eine Familie ist. Das Reich Gottes ist Gott, ist die Gottfamilie. Nun, wir hatten bereits schon gesehen, dass es die Bestimmung ist des Menschen, die Herrlichkeit Gottes zu ererben. Aber was ist noch die Bestimmung des Menschen? 1. Thessaloniker, Kapitel 2. 1. Thessaloniker, Kapitel 2, und lesen wir Vers 12. Ich habe euch beschworen, eine schlechte Übersetzung, es geht hier in der Lutherbibel 2009 so, aber eine bessere Übersetzung ist, ich habe euch ernstlich bezeugt, also ich habe euch ernstlich bezeugt, zu leben, wie es vor Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Beides wird in einem Atemzug genannt. Warum? Weil beides Teil des Reiches Gottes ist. Zu seinem Reich, das ist das, was Gott ist. Er ist das Reich Gottes. Aber es ist eben auch seine Herrlichkeit. Die sollen wir ja auch ererben. Mit anderen Worten, wir werden im Reich Gottes sein als verherrlichte Gottwesen. Und damit sind wir in der Familie Gottes, dem Reich Gottes, der Familie Gottes, die herrscht, die regiert, als verherrlichte Geistwesen. Wir sollen also nicht nur seine Herrlichkeit erlangen, wir sollen auch als Gottwesen im Reich Gottes sein, ist das, was hier Paulus uns sagt. Eine weitere Stelle, die ich hier einmal anführen möchte, die man auch sehr leicht überlesen kann in diesem Zusammenhang, findet sich in Markus Kapitel 9, Vers 1. Markus Kapitel 9 und Vers 1. Er sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Was sollten sie sehen? Dass das Reich Gottes kommt in Kraft. Nun, wir lesen weiter, dass Christus dann drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, mit auf den Berg der Verklärung nahm. Und wenn wir uns jetzt einmal Matthäus 17 und Vers 9 anschauen, die Parallelstelle, dann wird uns klar, dass was dann geschah, eine Vision war, eine Erscheinung. Matthäus 17 und Vers 9. Denn als sie vom Berge hinabstiegen, da befahl ihnen Jesus, ihr sollt diese Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Es ging um eine Erscheinung, eine Vision. Die sahen in einer Erscheinung, einer Vision etwas, was geschehen würde, wenn nämlich das Reich Gottes, das ja nun in Kraft kommen würde, hier auf Erden errichtet ist. Und dann erschien Jesus in verherrlichtem Zustande in dieser Vision und er sprach mit Mose und Elia. Nun, die waren beide tot im Grab zu dem Zeitpunkt, aber sie würden im Reich Gottes sein. Und Christus würde dann mit ihnen im Reich Gottes sprechen. Nun, viele haben über diese Verse hinweggelesen, ohne überhaupt zu begreifen, was hier gesagt wird. Denken wir daran, was Christus gesagt hatte. Sie würden in einer Vision das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Nicht nur den verherrlichten Christus, sondern das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Sie würden den verherrlichten Christus im Reich sehen. Warum? Weil eben Jesus Christus Teil des Reiches Gottes sein wird. Jesus Christus, wie Gott der Vater, sind Mitglieder des Reiches Gottes, der Familie Gottes. Eine ähnliche Aussage wird zum Beispiel in Lukas Kapitel 23 getroffen. Auch das eine Stelle, die man leicht zu überlesen kann, wenn man nicht darauf achtet, was hier zum Ausdruck kommt. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Hier einer dieser Schächer am Kreuz, aber das war jetzt jemand, der bereute, der scheinbar ein gutes Verständnis hatte von dem, was scheinbar auch Christus ihm sogar auch am Kreuz erklärte. Da heißt es hier in Vers 42, und er sagt zu Jesus, Herr, denke an mich, achten Sie auf die Formulierung, wenn du in dein Reich kommst. Was sagt er hier? Wenn du in dein Reich kommst, wenn du verherrlicht wirst, teilhaben wirst am Reich Gottes, an der Gottfamilie. Oder man kann es so formulieren, wenn du in das Reich Gottes als ein verherrliches Gottwesen Eintritt erlangst, wie auch wir in das Reich Gottes als verherrlichte Gottwesen Eintritt erlangen werden. Das ist ein Geheimnis. Die meisten Menschen begreifen es nicht. Auch wenn sie hier solche Stellen lesen, begreifen sie nicht, was hiermit gemeint ist. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und Vers 11. Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches. Himmelreich ist eine andere Formulierung für das Reich Gottes. Ein Reich, was zurzeit im Himmel existiert. Natürlich, Gott, der Vater, Jesus Christus im Himmel. Mit anderen Worten, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, aber jenen ist es nicht gegeben. Es muss uns gegeben sein, dies zu verstehen. Es geht nicht nur darum, diese Stellen zu lesen, man muss diese Stellen begreifen. Man muss durch die Führung, die Leitung, die Offenbarung des Geistes Gottes begreifen, was hier gesagt wird. Ich hoffe, Sie begreifen es. Nicht nur intellektuell, sondern wirklich vom tiefstem Herzen heraus, denn das hat ja doch gewaltige Konsequenzen für Ihr Leben, wenn Sie das begreifen, was hiermit eigentlich gemeint ist. Denn was heißt es hier in Kolosser Kapitel 4 und Vers 11? Kolosser Kapitel 4 und Vers 11. Paulus beschreibt hier einige, und er beschreibt dann auch Justus, der Jesus heißt, oder Jesus, der Justus heißt, das war nicht Jesus Christus, das war einer, der diesen Namen hatte, die aus der Beschneidung sind, sie alleine sind meine Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Wir sollen heute, wenn wir berufen sind, Mitarbeiter sein am Reich Gottes. Das heißt, wir sollen Mitarbeiter sein für Gott, für die Familie Gottes, für seine Herrschaft, die demnächst, hoffentlich sehr bald, auf dieser Erde errichtet werden wird. Es wird das Reich Gottes sein, das über die Menschen hier auf Erden herrschen wird. Aber das Reich Gottes wird nicht aus Menschen bestehen. Das Reich Gottes besteht aus Gottwesen, einzig und alleine aus Gottwesen. Die Familie Gottes, das Reich Gottes, das besteht aus Gottwesen. Und um das Reich Gottes zu erben, in das Reich Gottes hineingelangen zu können, müssen Sie ein Gottwesen werden. Müssen Sie zu einem verherrlichten Gottwesen werden. Wir sollen heute das Evangelium vom Reich in aller Welt zu einem Zeugnis predigen. Das Evangelium vom Reich. Nun, wenn ich sage wir, bedeutet dies diejenigen, die dazu verantwortlich gemacht worden sind, die Predigerschaft der Kirche Gottes. Aber es ist das Evangelium vom Reich, nicht nur über das Reich. Schauen Sie, es ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die uns das Reich Gottes, mit anderen Worten Gott, die Gottfamilie, gegeben hat, zu verkündigen. Es geht natürlich auch darum, wer und was Gott ist. Es geht darum, dass Jesus Christus Gott ist, der gekommen ist, für uns zu sterben, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können. Es geht darum, dass der Mensch das Potenzial hat, Gott zu werden, Eintritt zu erlangen in das Reich Gottes, in die Familie Gottes. Und es geht natürlich auch darum, dass wir dann in der Familie Gottes, im Reich Gottes, über andere herrschen werden, denen zeigen werden, wie man ebenfalls auch in das Reich Gottes, die Familie Gottes, gelangen kann. Nun, ich hatte zu Anfang gesagt, dass ich Ihnen eine Gleichung vorlegen möchte. Und die Gleichung heißt A gleich B gleich C gleich D. Nun, meine schwachen mathematischen Kenntnisse sagen mir aber doch, dass wenn ich sage, dass A gleich B ist, dann muss ja B auch, oder wenn ich sage, A ist gleich B und B ist gleich C und C ist gleich D, dann ist A gleich D, weil alles ja gleich ist. So, mit dieser fundamentalen Erkenntnis schauen wir uns noch einmal die vier Punkte an. Der erste Punkt, Gott ist die Gottfamilie. Mit anderen Worten, Gott A ist die Gottfamilie B. Okay, soweit, so gut. Zweiter Punkt. Wir werden in der Gottfamilie sein. Wir C gleich Gottfamilie B. Jetzt haben wir A gleich B gleich C. Dritter Punkt. Wir werden im Reich Gottes sein. Also wir C gleich D, Reich Gottes. So, A gleich B gleich C gleich D. Was bedeutet? Gott muss das Reich Gottes sein. A, Gott. B, die Gottfamilie. Gleich D, das Reich Gottes. Wenn das Ihnen ein bisschen zu schnell wird, überlegen Sie sich noch einmal. Ich habe das jetzt auf die Weise dargestellt. A ist gleich Gott, B ist gleich Familie, C ist gleich wir, D ist gleich Reich Gottes. Alles ist gleich. Und Sie können diese Gleichung A gleich B gleich C gleich D anwenden, wie Sie wollen. Es ist alles identisch. Schauen Sie, Gott gleich Familie gleich wir gleich Reich Gottes. Es gibt da keinen Unterschied. Und das beweist eben auch vom Logischen her bereits schon, dass wir Gott sein werden, dass wir in der Gottfamilie sein werden, dass wir im Reich Gottes sein werden. Es beweist aber auch, dass Gott eine Familie ist und Gott das Reich Gottes ist. Und wir werden dann eben teilhaben an diesem Reich. Also wenn Sie demnächst vom Reich Gottes sprechen, dann denken Sie daran, es geht nicht nur um Herrschaft über andere. Es geht darum, dass Sie von Gott sprechen. Gott ist das Reich. Es geht darum, dass Sie davon sprechen, dass Sie das Potenzial haben, wenn Sie Eintritt erlangen ins Reich Gottes, dass Sie Eintritt erlangen in die Gottfamilie, mit anderen Worten, dass Sie Gott werden sollen. Und das hat Konsequenzen, große Konsequenzen. Sie entfernen sich von dem Reich dieser Welt. Sie haben bereits jetzt Anteil an den Bedingungen, an den Voraussetzungen, an den Strukturen des Reiches Gottes. Wir sind bereits jetzt in diesem Sinne das Reich Jesu Christi hineinversetzt worden. Jesus Christus wird bald zurückkommen. Er bietet Ihnen das Potenzial an, dann zu einem Mitglied der Gottfamilie im Reich Gottes zu werden, Teil des Reiches Gottes zu werden. Machen Sie sich nichts vor. Gott erwartet, dass Sie sich würdig erweisen im Hinblick auf dieses Potenzial. Er wird Ihnen den Zutritt nicht gewähren, wenn Sie so handeln wie Luzifer, der dann zu Satan wurde, weil er aufgrund von eigener Entscheidungsgewalt nicht so leben wollte, wie Gott es ihm vorgeschrieben hatte. Er wollte anders leben. Ein schreckliches zukünftiges Schicksal steht ihm noch bevor. Machen wir nicht den gleichen Fehler. Haben wir Probleme? Überwinden wir sie heute, jetzt. Lassen wir uns nicht von den Problemen runterkriegen. Geben wir nicht zu, dass die Probleme uns besiegen, sondern besiegen wir die Probleme. Und mit Gottes Hilfe können wir es tun. Es gibt kein Problem in Ihrem Leben, das Sie nicht überwinden können. Mit Gottes Hilfe. Wenn Sie meinen, Sie könnten es nicht, dann nehmen Sie entweder die Hilfe Gottes nicht in Anspruch oder Sie haben eine falsche Vorstellung von Gott, weil sie meinen, ja, der kann mir ja doch nicht helfen. Es ist ihr Potenzial, ein Gottwesen zu werden. Denken wir immer daran, wenn wir uns Problemen und Prüfungen gegenübersehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und aber denke für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.